SRF Audio.
Radio SRF Echo der Zeit mit Roger Brändli. Die neue schlanke Struktur bei der SP. Wie die Partei schneller auf Linie bringen. Ein Problem, das nicht nur die SP hat.
Insgesamt ist die Schweizer Politik viel schneller geworden,
erklärt Politologe Claude Lanchon. Der rechtsextreme Flügel bei der deutschen AfD. Übernimmt dieser nun die Macht nach dem spektakulären Parteiaustritt von Parteichef Jörg Meuthen?
Eine eindeutig rechtsextremistische Partei würde in Deutschland vermutlich nicht auf 10% bei Wahlen kommen.
Das AfD-Gespräch mit dem Politikprofessor der Uni Chemnitz. Dann die Corona-Bilanz der hiesigen Pharmaindustrie. BioNTech und Moderna sind zwar keine Schweizer Erfindungen, vor allem Roche und Lonza-Geschäften dennoch gut mit. Und von DJ Bobo bis zu den AKW. Der Aargau, seine Zeitgeschichte und warum es für Historikerinnen und Historiker manchmal fast schwieriger ist, die neueste Geschichte zu erforschen als das Mittelalter oder die Antike. Echo der Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten. Der Bundesrat hat Post erhalten aus Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lavrov fordert von der Schweiz in einem Brief, Stellung zu beziehen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Cousin Kavietzl.
Konkret geht es im Brief aus Russland um die Frage, wie die neutrale Schweiz zu einer möglichen Osterweiterung der NATO steht. Lavrov bezieht sich dabei auf ältere Beschlüsse der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, bei welcher die Schweiz Mitglied ist. Bundespräsident Ignazio Cassis hat in der Samstagsrundschau von SRF zur Forderung aus Russland Stellung genommen. Er sieht darin nichts Außergewöhnliches.
Das ist courant normal, man muss richtig reagieren, man wird individuell Russland antworten, dass die Frage der Interpretation eine Frage der OSZE ist und dass die Schweiz sehr bereit ist, diesen Prozess auch zu führen innerhalb der Organisation.
Weiter sagt Cassis, die Schweiz wolle sich als zuverlässige, neutrale Plattform des Dialogs etablieren. Die Schweiz verlegt das Kooperationsbüro der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit von Ost-Jerusalem nach Ramallah im Westjordanland. Das Außendepartement EDA bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Kisten SDA eine entsprechende Meldung der Westschweizer Zeitung Lüttung. Wann das Büro genau gezügelt wird, ist noch nicht klar. Das EDA betont, die Verlegung habe keinen Einfluss auf die Haltung der Schweiz zum Nahostkonflikt. Seit heute gilt in Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das entsprechende Gesetz unterschrieben. Die allgemeine Impfpflicht gilt für alle Volljährigen mit Wohnsitz in Österreich. Ausnahmen gibt es etwa für Schwangere sowie für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Wer sich nicht an die Impfpflicht hält, dem drohen Bußen von 600 bis 3.600 Euro. Iran reagiert zurückhaltend auf die Lockerungen einiger Sanktionen der USA gegen das Land. Man begrüße den Schritt zwar, so der iranische Außenminister, allerdings gehe er zu wenig weit. Die USA hatten gestern Sanktionen gelockert, die sich gegen das zivile Atomprogramm Irans richteten. Die Lockerungen seien nötig, um die internationalen Gespräche zur Rettung des Atomabkommens zu erleichtern, hieß es von amerikanischer Seite. Die USA hatten diese Woche angekündigt, zusätzliche Truppen nach Osteuropa zu schicken wegen der Ukraine-Krise. Nun sind die ersten davon im NATO-Land Polen angekommen. Das bestätigte die polnische Armee. Es handle sich um eine kleine Gruppe von Soldaten. Der Großteil der insgesamt 1700 zusätzlichen US-Soldaten soll in den nächsten Tagen in Polen ankommen. Auch in Rumänien sollen einige hundert zusätzliche US-Soldaten stationiert werden. Mali, Tschad, Burkina Faso, um nur einige Länder zu nennen, nicht weniger als 6 Putsche oder Putschversuche verzeichnete Afrika in den letzten 1,5 Jahren. Das ist an diesem Wochenende Thema beim Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union sagte in einer Ansprache zur Eröffnung des Gipfels, dass die Sicherheitslage in Afrika mehr interafrikanische Solidarität erfordere.
Wir machen weiter beim Sport. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gibt es das erste Diplom für die Schweiz. Tanja Egli.
Die Schweizer Biathleten gewinnen mit der Staffel ein olympisches Diplom. Amy Baserga, Lena Hecki, Benjamin Vega und Sebastian Stalder laufen in Peking auf den 8. Rang. Der Sieg geht an Goldfavorit Norwegen, knapp vor Frankreich und Russland. Und das Schweizer Mixed Girling Duo Pere Rios gewinnt gegen Tschechien deutlich mit 11-3. Es ist aber erst der zweite Sieg im 6. Spiel. Der Einzug in die Halbfinals wird für die Olympia-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang deshalb schwierig. Mit der Abfahrt der Männer steht diese Nacht das erste große Highlight auf dem Programm. Im Vorfeld sorgte vor allem der Wind auf der Olympiastrecke für Diskussionen. Im heutigen dritten Training ist die Situation dann etwas aus dem Ruder gelaufen. Nach 3 Fahren wurde das Training abgebrochen und die FIS hart kritisiert. Denn die einzigen 3 Athleten, welche die Strecke 3-mal gefahren sind, zählen zu den Favoriten: Alexander Kilde, Matthias Meyer und Christoph Innenhofer. Geplant ist die Olympia-Abfahrt diese Nacht um 4 Uhr. Aus Schweizer Sicht geht Nils Hintermann mit der 3 ins Rennen, Beat Feuz 13, Marco Odermatt 17 und Stefan Rogentin 30.
So viel vom Sport. Nochmal zu Cosinka Wirzl, wer weiß, wie das Wetter wird.
In der Nacht ist es noch meist klar, morgen ist es am Vormittag in den Alpen und im Süden noch freundlich, dann nehmen die Wolken aber überall zu und spätestens gegen Abend regnet es verbreitet, ab 1100 Metern schneit es. Die Temperatur erreicht morgen 8 Grad im Norden und 11 Grad im Süden. Der Südwestwind nimmt am Nachmittag stark zu und am Abend gibt es auf der Alpen-Nordseite verbreitet Sturmböen.
Wie kann sich eine politische Partei zeitgemäß organisieren, damit sie im immer schnelllebigeren Politikgeschäft erfolgreich sein kann? Diese Frage hat sich die SP gestellt und sich heute an einem virtuell durchgeführten Parteitag ein Jahr vor den Wahlen neu organisiert. Diese neue Struktur der SP trägt die Handschrift des Führungsduos Matthäa Maier und Cedric Wermuth. Und sie entspricht einem politischen Spagat. Denn einerseits soll die parteiinterne basisdemokratische Debattenkultur nicht leiden. Andererseits braucht es aber schnell eine geschlossene Haltung der Partei nach außen jeweils. Das ist kein spezifisches Problem der SP. Der Beitrag von Kurdin Vinzenz.
Heftige parteiinterne Debatten sind eine Konstante in der langen Geschichte der SP. Für oder gegen die Armee, für oder gegen die Überwindung des Kapitalismus. Basisdemokratisch sein gehört zum Selbstverständnis der Partei. Aber öffentlich ausgetragener Streit macht eine Partei nicht unbedingt attraktiv für Wählerinnen und Wähler und kann sie lähmen. Darum möchte die SP die Reihen künftig schneller schließen, SP-Co-Präsident Cedric Wermuth.
Sie möchten die Kantonalparteien insbesondere viel stärker und früher in die Formulierung der nationalen Politik einbinden und im Gegenzug von ihnen aber auch erwarten, dass sie dann diese Entscheide auch entsprechend durchsetzen.
Einbinden, sagt SP-Co-Präsident Wermuth, man könnte zuspitzen und sagen, auf Kurs bringen. Auf jeden Fall will die SP schneller die richtigen Themen besetzen. Dafür braucht es, so SP-Co-Präsidentin Matthäa Maier, Beweglichkeit.
Beweglichkeit bedeutet, dass wir rasch reagieren können, bedeutet, dass wir spannend sind, bedeutet, dass wir eben abgestützte Entscheide fällen können, wo alle wichtigen Akteure wie die Kantonalparteien, die Organe einbezogen sind. Ich glaube, das macht uns auch zu einem spannenden Ort und das stärkt uns eben auch als eine politische Heimat.
Darum, das ist die wichtigste Neuerung, stellt künftig eine Art SP-Parlament, der 80-köpfige Parteirat, wichtige Weichen. Darin sitzen Vertreterinnen und Vertreter der Regionen, von Parteigruppen wie den Frauen, den Senioren oder den Jungen und ein Teil frei gewählter Mitglieder. 4 bis 6 Mal im Jahr soll dieser Rat tagen, immer in gleicher Zusammensetzung. Und er ersetzt die Delegiertenversammlungen, an denen es immer wieder für die Parteileitung unliebsame Überraschungen gab, je nachdem, welcher Flügel oder Landesteil besser mobilisiert hatte. Sowas soll wohl nicht mehr vorkommen. Matthäa Maier beteuert allerdings, das sei nicht der Punkt.
Es geht wirklich darum, diese Kräfte, das sind die Kantonalparteien, das sind die Organe wie SP-Frauen, SP-Migrantin, SP60+, JUSO, dass die eingebunden sind an einem Ort und über die Zukunft der Partei auch mitentscheiden können, weil sie am Schluss ja auch die Unterschriften sammeln vor Ort.
Für den Politologen Claude Longchamp reagiert die Partei mit dieser Reform nicht zuletzt auf die Wahlniederlage von 2019. Da habe die SP auf die im Rückblick falschen Wahlkampfthemen gesetzt. Die neue Organisation der Partei könne das vielleicht verhindern.
Mit gewählten quasi Vertreterinnen in einem Parteiparlament gibt es eine bessere Strukturierung, vielleicht auch eine bessere Kontrolle, aber insbesondere auch eine, sage ich mal, inhaltlich klarer, einheitliche Linie.
Vergleicht man die großen Schweizer Parteien punkto Verhältnis, Basis, Führung, stellt man fest, es gibt Unterschiede. Bei der SVP sieht Politologe Longchamp eine große Dominanz der Parteiführung. In der FDP und bei der Mitte dagegen geben die Kantonalparteien den Ton an. Aber alle Parteien stehen vor der gleichen Herausforderung.
Insgesamt ist die Schweizer Politik viel schneller geworden. Sie verlangt von den Akteuren, viel schneller, agiler und kommunikativer reagieren zu können. Und sie verlangt auch, dass man für Aktionen, die man auf Bundesebene machen will, auch die Infrastruktur, die professionelle Unterstützung und auch die finanziellen Mittel hat.
Und gerade die Finanzen sind ein großer Unsicherheitsfaktor für die Schweizer Parteien. Mehr als die Hälfte des Geldes in den Parteikassen stammt nämlich nicht von den Mitgliedern, sondern von kleineren oder größeren Spenderinnen und Spendern. Um diese zu gewinnen oder zu behalten, ist es wichtig, dass eine Partei geschlossen auftritt und Antworten auf die brennenden Themen hat und nicht primär die interne Debatte pflegt.
Der Beitrag von Bundeshausredaktor Kurtin Vinzenz. Die SP-Delegierten haben heute noch Parolen für die Abstimmungen vom 15. Mai gefasst. Sie sagen etwa Ja zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organspende fördern, Leben retten». Es geht darum, dass jede verstorbene Person in der Schweiz zum Organspender oder zur Organspenderin werden soll, es sei denn, man lehnt dies zu Lebzeiten noch ab oder die Angehörigen sind dagegen. Ebenfalls ein Ja der SP gibt es zur Änderung des Filmgesetzes, der sogenannten Lex Netflix. Die erweiterte Finanzierung der EU-Grenzschutzagentur Frontex hingegen lehnt die SP ab. Wir sind im Echo der Zeit am Samstag. Das steht noch an, wie sich die Schweizer Pharmabranche in der Pandemie macht. Wie rechtsextrem es bei der AfD in Deutschland weitergehen könnte. Und wie im Aargau jüngste Geschichte aufgearbeitet wird. Corona betrifft alle. Corona ist aber vor allem für die Pharmaindustrie auch ein Geschäftsfeld. Von den Schweizer Pharmaunternehmen mischen im Wesentlichen Roche und Lonza mit. Roche ist Weltmarktführer bei den Tests. Lonza stellt Wirkstoffe her für die Impfungen des US-Konzerns Moderna. Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler mit einer Corona-Bilanz der Schweizer Pharmabranche nach 2 Jahren Pandemie.
Zuverlässige Corona-Tests, neue Impfstoffe, neue Medikamente in Entwicklung. Das alles in nur 2 Jahren. Aus Sicht von Marilyn Hecht, Pharmaspezialistin beim Beratungsunternehmen EY, bot das eine perfekte Bühne für die Pharmabranche, die diese auch zu nutzen wusste.
Hier wurde klar, welcher Beitrag die Pharmaindustrie, die biomedizinische Forschung und die Innovation eben auch leistet.
Nur gerade die so wichtigen Impfstoffe sind keine Schweizer Erfindungen. Doch das schmälert in den Augen vieler Branchen. Experten die Leistungen des Schweizer Standorts nicht. Denn Pharmaunternehmen arbeiten eng mit Entwicklern zusammen und suchen weltweit Kooperationen. Nico Klein leitet beim Beratungsunternehmen Deloitte die europäische und schweizerische Pharmaberatung.
Wir sehen auch, dass Pharmaunternehmen, Regulierungsbehörden und Regierungen auf eine neue, effizientere und partnerschaftliche Art zusammenarbeiten. Und zunehmend erkennen Pharmafirmen das Potenzial von Co-Innovationen, Partnerschaften und gemeinsame Projekte im Sinne der ganzen Gesellschaft voranzubringen.
Die neuen Zusammenarbeitsformen würden die Schweizer Pharmakonzerne mittlerweile stärker und schneller nutzen als bisher. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Kooperation zwischen dem US-Impfstoffentwickler Moderna und Lonza. Das Schweizer Unternehmen stellt im Wallis die Wirkstoffe her. Zudem haben Firmen alleine oder in Kooperation begonnen, nach Medikamenten gegen Covid zu forschen.
Und dadurch auch leistet die Industrie ihren Beitrag, dass mehr Menschen Zugang zu Gesundheit und Wohlbefinden erhalten. In der Schweiz, aber auch weltweit.
Diese Einschätzung teilt auch Marilyn Hecht. Vorhersehbar sei das nicht gewesen.
Ich denke, vor 2 Jahren war aufgrund der Neuartigkeit dieser Situation keinem klar, wohin die Reise geht. Und es waren verschiedene Szenarien denkbar, von weitreichenden Schäden der Wirtschaft bis hin zu einer Rezession oder einer schnellen Genesung, weil eben schnell Impfstoffe auf den Markt kommen.
Die Wirtschaft in der Schweiz hat sich besser entwickelt als zunächst befürchtet. Die Pharmaindustrie hat mit ihren Leistungen, ihren Exporten zum Beispiel, entscheidend zu dieser Erholung beigetragen. Zwar wurde auch ihr Geschäft zum Teil auf den Kopf gestellt. So waren etwa Krebsmedikamente der beiden Basler Pharma-Multis zeitweise weniger gefragt, weil in den Spitälern Operationen und Therapien wegen Corona vertagt wurden. Insgesamt konnten zum Beispiel Lonza, Roche, Novartis, die kürzlich ihre Jahresabschlüsse publiziert haben, robust weitergeschäften und Gewinne schreiben.
Grundsätzlich war die Wertschöpfung in der Pharmaindustrie nicht beeinträchtigt. Das hängt damit zusammen, dass internationale Pharmaunternehmen natürlich schon über modernste Kommunikationstechnologien verfügen und so ihre Kerntätigkeiten und auch die Zusammenarbeit innerhalb vom Unternehmen normal weiterführen konnten.
Das tönt selbstverständlich. Aus Sicht der Branche ist gerade dieses gewohnte Bild aber trügerisch. Denn für die Branche wichtige politische Fragen sind ungeklärt. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa zum Beispiel. Würden diese Beziehungen nicht geklärt, kämen Exporte bald ins Stocken, warnen Branchenvertreter regelmäßig.
Lucia Theiler. Nach Deutschland, zur AfD, über die in diesen Tagen wieder hitzig debattiert wird. Jörg Meuthen, der als gemäßigt geltende Parteichef, hat vor gut einer Woche nicht nur seinen Rücktritt erklärt, er tritt auch aus der Partei aus. Er habe den Machtkampf gegen den rechtsextremen Flügel verloren. Die AfD sei ihm zu rechts geworden. So begründet Meuthen den Parteiaustritt. Nun gibt es Befürchtungen, der rechtsextreme Flügel in der Partei habe sich damit durchgesetzt und werde nun das Zepter übernehmen. Darüber habe ich mit dem deutschen Parteienforscher Erik Lienhardt gesprochen, Professor an der Technischen Universität in Chemnitz. Mich interessierte zunächst seine Einschätzung, wird die AfD nach Meuthens Rücktritt definitiv zur rechtsextremen Partei?
Nun, das ist etwas schwierig zu beantworten, weil der Flügel ja bereits rechtsextrem war die ganze Zeit. Also es ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis der Verfassungsschutz die AfD als Gesamtpartei als Verdachtsfall beobachten wird. Und die Gruppe um Jörg Meuthen war ohnehin in letzter Zeit in einer Minderheit, sodass es eher konsequent ist, dass er jetzt die Partei verlässt, weil er sieht, dass er hier keine Mehrheiten mehr generieren kann.
Sie sprechen dieses Verfahren an, das noch hängig ist beim Verfassungsschutz. Da geht es ja darum, ob die AfD als Ganzes auf Bundesebene als rechtsextremistischer Verdachtsfall einzustufen ist. Sie haben es erwähnt, der sogenannte Flügel, diese innerparteiliche Organisation, wurde bereits als rechtsextrem eingestuft. Sehen Sie denn zwischen diesem Rücktritt und diesem laufenden Verfahren einen Zusammenhang?
Nicht wirklich. Also ich denke, Jörg Meuthen ist eher deswegen zurückgetreten, weil er Mehrheiten im Bundesvorstand verloren hatte. Das war ein Gremium, wo er sich noch durchsetzen konnte mit seinen Anhängern. Das war in jüngerer Zeit nicht mehr der Fall. In der Gesamtpartei war es für ihn ohnehin schwierig. Und ich sehe darin den Hauptgrund, dass er nun aufgegeben hat und sagt, solange er keine Mehrheiten mehr für seine Position gewinnen kann, was soll er dann noch Parteivorsitzender sein, wenn er so die Partei nicht repräsentieren kann?
Er wird jetzt ja in den letzten Tagen oft so dargestellt, als sei er der Letzte gewesen, der sich bei der AfD für Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundwerte noch eingesetzt habe. Er selbst stellt sich vor allem so dar. Stimmt das so?
Das halte ich aus zwei Gründen für nicht ganz richtig. Zum einen ist er nicht der Letzte. Es gibt durchaus noch einige weitere Personen in der AfD, die ähnliche Positionen wie er vertreten. Und zum anderen halte ich es auch für schwierig, diese Aussage zu treffen, weil das Label gemäßigt auf Jörg Meuthen nur bedingt zutrifft. Wenn wir ihn also mit dem Gründer zum Beispiel der AfD, Bernd Lucke, vertreten, das war jemand, der wirklich eine gemäßigte Position innerhalb der AfD wahrgenommen hat. Jörg Meuthen hat ganz anders gehandelt. Also er hat lange zum Beispiel auch mit dem rechtsextremen Flügel sich gut gestellt, um seine innerparteiliche Machtbasis zu stärken. Und erst als er das Gefühl hatte, dass es ihm nicht zuträglich ist für seine weitere Karriere, hat er hier einen anderen Weg eingeschlagen. Und bei dieser Historie ist durchaus wenig überzeugend, dass er sich jetzt hier aus inhaltlichen Gründen abgrenzt.
Er sagt jetzt aber doch, die AfD sei ihm zu rechts geworden. Können Sie denn als Politikwissenschaftler einen Rechtsruck innerhalb der AfD feststellen?
Ja, bedingt. Denn alle Akteure, die im Flügel unterwegs sind, der jetzt inzwischen aufgelöst sind, die sind nicht zwingend nach rechts gerückt, sondern die hatten genau diese Position, die sie jetzt haben, auch schon vor 2 oder 3 Jahren vertreten. Und das war die Zeit, als Jörg Meuthen noch mit ihnen zusammengearbeitet hat. Das heißt, die AfD als Gesamtpartei mag ein Stück nach rechts gerückt sein, weil sich diese Personen um den aufgelösten Flügel herum jetzt stärker durchsetzen können. Aber die Personen selbst vertreten jetzt keine anderen Ansichten wie vor 2 Jahren. Und zu dieser Zeit hat Meuthen eben mit ihnen zusammengearbeitet. Und genau deswegen ist seine Aussage wenig glaubwürdig aus meiner Sicht.
Wir haben bei der AfD eben diese beiden Fraktionen, diesen Grabenkampf, die gemäßigte Seite und die eher rechtsextreme Seite, der sogenannte Flügel, den es zwar nicht mehr gibt, aber dessen Politikerinnen und Politiker ja immer noch da sind. Welche Fraktion vertritt eigentlich die Wählerschaft der AfD eher, die gemäßigte oder die rechtsextreme?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Wir haben hier auch sehr große Unterschiede in einzelnen Landesteilen. Wenn wir zum Beispiel nach Sachsen schauen, wo meine Universität ihren Standort hat, da ist es so, dass die gesamte AfD mehr oder weniger einhellig den Flügel vertritt und ihm nahesteht und Jörg Meuthen vermutlich wenig Tränen nachweint. Und das dürfte im Großen und Ganzen auch für die Wählerschaft gelten. Das ist in anderen Landesverbänden schwieriger zu sagen, wo sie diese Kämpfe auch innerhalb der Landesverbände haben. Da gibt es Wähler und Wählerinnen, die sowohl dem einen als auch dem anderen Flügel, Parteiflügel, um es neutraler zu sagen, anhängen.
Sie selbst haben ja nach der Bundestagswahl im letzten Herbst gesagt, mit gut 10% der Wählerstimmen sei das Potenzial der AfD eigentlich ausgeschöpft. Würde diese Einschätzung denn auch noch gelten, wenn die AfD jetzt rechtsextremer politisieren würde?
Ja, erst recht. Also dann denke ich, dass ihr Potenzial sogar eher noch zurückgehen würde. Denn eine eindeutig rechtsextremistische Partei würde in Deutschland vermutlich nicht auf 10% bei Wahlen kommen. Das mag in einzelnen Bundesländern anders aussehen, aber bei bundesweiten Wahlen wäre sie da eher noch niedriger einzuschätzen.
Und wie sehen Sie das im Osten, in Sachsen, in Ihrem Bundesland, hat die AfD immerhin 25% geholt?
Das ist richtig. Der Sächsische Landesverband, der ist ohnehin flügeldominiert. Das heißt, diese 25%, die wählen auch die AfD bewusst mit dieser Ausrichtung. Das heißt, da würde ich denken, dass das Potenzial ungefähr bleiben kann.
Das Gespräch über die AfD mit Erik Linhardt, dem Professor für politische Systeme an der Technischen Universität in Chemnitz. Zum Schluss noch etwas Geschichte. Die Römer vor 2000 Jahren, das Mittelalter, die Reformation, die Weltkriege, das sind Themen, mit denen sich Historikerinnen und Historiker ausgiebig befassen. Zur Geschichte gehören aber auch die Epochen, die wir selbst noch erlebt haben oder unsere Eltern zumindest. Die Geschichte der letzten Jahrzehnte, auch die wird erforscht. Die neueste Geschichte ist ein wissenschaftliches Feld, das in gewisser Weise sicher einfacher zu ergründen ist, aber gerade weil sie noch so frisch ist, stellen sich auch Probleme. Alex Moser zeigt dies am Beispiel der Aargauer Zeitgeschichte.
Wie war das nochmals 1967, als die Autobahn eröffnet wurde? Was für ein Verhältnis hatte die Bevölkerung zu diesem Bauwerk? Gab es Widerstand? Im Gegenteil, wie Archivaufnahmen zeigen.
Unter Fanfarenklängen begaben sich die Geladenen in ihre in der Sonne brütenden Wagen für die Jungfernfahrt nach Lenzburg und zurück nach Sur-Grenichen. Während der ganzen Fahrt zeigte sich die Bevölkerung durch spontanes Winken und Schwenken von Fähnchen erfreut über das gelungene Werk.
Offensichtlich freute sich die Bevölkerung über die Autobahn. Doch nicht nur die Autobahn kam gut an, die Aargauerinnen und Aargauer waren neuen Ideen grundsätzlich positiv gesinnt. In Murgenthal wurde die erste Frauenfußballmannschaft gegründet, in der Badener Maschinenbauindustrie wurden die ersten Gastarbeiter begrüßt, städtebaulich war man in Aarau mit den Telliblöcken der Zeit voraus und auch gesellschaftlich war man im Aargau fortschrittlich. Während viele Kantone noch das Konkubinatsverbot kannten, durften im Aargau auch unverheiratete Paare zusammenwohnen. Viele zogen deshalb von Zürich über die Kantonsgrenze nach Spreitenbach, wo ein regelrechter Bauboom ausbrach. In Spreitenbach entstand dann auch eines der ersten Shoppingcenter im Land, ausgestattet mit einem Springbrunnen im Inneren, erregte die Eröffnung landesweit Aufmerksamkeit. In zwei Etagen, die mittels Rollstraßen erreicht werden können, finden sich über 50 Geschäfte, eine Schaufensterfront von 1 Kilometer Länge. Die jüngere Geschichte, die Zeitgeschichte, ist vielen noch im Gedächtnis. Im Aargau haben sich nun 8 Historikerinnen und Historiker mit der Zeit von 1950 bis ins Jahr 2000 auseinandergesetzt. Sie haben eine Ausstellung, Dokumentarfilme, Lehrmittel, eine Website und ein 600-seitiges Buch geschaffen. Dabei wurde ihnen bewusst, welche Rolle der Aargau in der Zeitgeschichte in der Schweiz spielte. Historiker Patrick Zehnder.
Ich glaube, der Aargau war lange Zeit ein Kanton des Aufbruchs und mit so einer größeren politischen Wende in den 90er Jahren am Ende des Kalten Krieges hat sich, wie eigentlich der Rest der Schweiz, auch der Aargau zu einem konservativeren Kanton entwickelt.
In einer Ausstellung im Stadtmuseum in Aarau und auf der Website Zeitgeschichte Aargau kann man die historischen Eckpunkte und was diesen Kanton ausmacht sehen. Von DJ Bobo bis zum AKW Kaiseraugst, das Spektrum ist riesig.
Wir haben die Möglichkeit erhalten, in die jüngste Zeit zurückzuschauen und eigentlich zu erklären, wie der Aargau und ein Stück weit auch die Schweiz zu dem geworden ist, was der Aargau, was die Schweiz heute ist.
Die jüngste Geschichte ist spannend. Mit dem Kalten Krieg, den technologischen Neuerungen und gesellschaftlichen Veränderungen bietet diese Epoche eigentlich sehr viel Interessantes. Lange hörte man aber wenig dazu. Erst neuere Publikationen widmen sich nun der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Es passiert also etwas, erklärt Patrick Kuri, Professor an der Uni Luzern. Er beschäftigt sich selbst mit der neuen Stadtgeschichte von Basel.
Man muss hier auch berücksichtigen, dass jetzt die Zeitgeschichte eine dynamische Epoche ist, anders als das Mittelalter oder auch die frühe Neuzeit, die abgeschlossen ist. Ist die Zeitgeschichte ja die Geschichte, die immer auch Rekurs nimmt auf noch jetzt lebende Menschen, also auf die Generation, die man heute auch noch befragen kann.
Gerade das macht die Zeitgeschichte so interessant. Und auch in der Bevölkerung ist das Interesse an Geschichten aus der jüngeren Geschichte groß. Auch Material wäre eigentlich in Hülle und Fülle vorhanden. Dennoch sei die Recherche teilweise schwierig. Viele Archive seien gar noch nicht verfügbar. Patrick Kuri macht ein Beispiel.
Wenn Sie jetzt heute auch noch jetzt sich mit medizinischen Fragen beschäftigen wollen, die beispielsweise jetzt bei administrativ Versorgten eine Rolle spielt, dann haben sie teilweise Sperrfristen, die 100 Jahre dauern. Das ist nicht unmöglich, da zu recherchieren, aber es ist einfach schwieriger.
Aber wie das Beispiel Aargau zeigt, es kommt Bewegung in die Erforschung der Zeitgeschichte und hier kommen durchaus wichtige Erkenntnisse zum Vorschein. Unter anderem eben, dass der Aargau lange als Testfeld für die heutige Zeit galt.
Im Aargau setzen wir den Schlusspunkt. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 5. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich Markus Hofmann, für die Nachrichten Marisa Eckli, am Mikrofon Roger Brändlin.
Das war ein Podcast von SRF.